das ist was, was jeder machen kann. Wenn man etwas als Angriff wahrnimmt, dass man sich nochmal hinsetzt und sich das genau anschaut, was einen da angegriffen hat und nochmal überlegt, ob das wirklich ein Angriff war oder nicht.
Durchblick. Wissen auf Wunsch. Ihr wünscht euch eine Findung.
Ein Teleporter.
Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars besiedeln.
Staufreien Strassenverkehr in der Schweiz.
Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt?
Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze.
Was bringen uns die Erfindungen im Alltag?
Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden.
Und was, wenn es schiefläuft?
Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars dann auch noch kaputt macht.
Neugierig. Let's go! Leck, die schreiben wieder einen Mist in dieser Zeitung. Amila, der Artikel ist total einseitig.
You are fake news.
Halt, stopp, Nico, ganz langsam. Ich glaube, die Zeitung kann tatsächlich nichts dafür. Du bist nur ein Opfer geworden vom Hostile Media Effekt.
Also Hostile Media, feindselige Medien, der böse Medieneffekt.
Hast du kurz eine Viertelstunde Zeit, dann kann ich es nämlich noch neuer erklären.
Das machen wir. Ich bin der Nico Leuenberger.
Und ich bin Tamila Recic. Und da haben wir nochmal jemanden.
Ich bin der Bernhard Ebersold.
Und dem Bernhard ist etwas aufgefallen.
Ja, jetzt wenn wir hier alle in unserem Homeoffice rumhocken und Zeit haben, da auf Facebook und Twitter rumzuscrollen, ist mir einfach aufgefallen, du kommst nicht mehr davon weg, irgendwie einem Verschwörungstheoretiker irgendwie über den Weg zu laufen. Also irgendwo auf deiner Timeline wirst du immer eine komische Theorie finden, die denkt, das Coronavirus kommt jetzt, hat jetzt derjenige oder irgendeinen anderen erfunden. Und ich habe mir gedacht, wieso grassiert das jetzt einfach in dieser Corona-Krise dermassen? Ich denke, da muss doch irgendeine Lösung geben.
Ich verstehe den Bernhard im Fall mega gut. Meine Twitter-Timeline sieht genau gleich aus. Und es ist ja nicht mal nur auf Social Media. Die Leute auf die Straße protestieren und sagen auf Tele Zürich Sachen wie das hier.
Da stimmt etwas nicht. Das ist sowas von brandschwarz, wo wir hier, Entschuldigung, das Wort, verarscht werden. Das kann nicht mehr stimmen. Wenn es so viele Stimmen gibt, dann muss man wirklich kritisch werden.
Die Medien haben sich zwar alle Mühe gegeben, zu erklären, wie das Coronavirus funktioniert und warum Social Distancing wichtig ist, aber die Leute, die hier demonstrieren, die glauben gar nichts mehr.
Wie kann man so weit kommen, dass man wirklich nichts mehr glaubt, was irgendwo in einer Zeitung steht, in einem Medium steht oder so, dass man wirklich jeder den ganzen Glauben an irgendwelche Realitäten verliert und wirklich so anfängt, an Verschwörungstheorien glauben? Da musste ich irgendwie denken, hey, wie kann das so weit kommen? Und habe mich dann wieder an meine Vorlesungen, die ich in der Uni Zürich mal besucht habe, anfangen besinnen.
Der Bernhard, das müssen wir an dieser Stelle auch noch sagen, hat nämlich einen ganz speziellen Bezug zu den Medien. Er ist selber Journalist und im Uni-Studium hat er zum ersten Mal vom Hostile-Media-Effekt gehört.
Ja, und dir, Amila, ist der Begriff ja an der Uni auch über den Weg gelaufen.
Ja, mehr als nur einmal, weil ich mitten drin stecke im Studium. Und das sollte ich eigentlich im Moment auch machen, lernen für die morgige Prüfung. Aber hey, Priorities, die kann ich setzen.
Ja, Podcast ist halt wichtig.
Genau, darum machen wir das jetzt. Aber auf jeden Fall, Spass beiseite, hat unsere Dozentin Katharina Sommer den Hostile-Media-Effekt folgendermaßen erklärt.
Es zeigt sich wirklich, dass sobald Menschen sehr, sehr involviert sind in ein Thema, beziehungsweise damit meine ich einfach nur sehr interessiert, aber auch emotional betroffen sind eigentlich, kann man sagen, dann passiert es recht schnell, dass sie die Berichterstattung als feindlich verzerrt wahrnehmen, also im Grunde in die Gegenrichtung verzerrt. Und interessant ist das insofern, als dass beiden Seiten so geht. Also Gegnern und Befürwortern eines Themas oder zu einem Streitthema, die nehmen die Medienberichterstattung, auch wenn sie dann mal ausgewogen berichtet, als verzerrt in die entgegengesetzte Richtung eigentlich wahr.
Beide Seiten haben also das Gefühl, die andere Seite kommt besser weg und dabei lesen sie genau den gleichen Artikel.
Genau, also entweder der gleiche Artikel, das kann sich auf einen Artikel beziehen oder einen Beitrag beziehen, aber es kann sich genauso gut auf die Berichterstattung allgemein zu dem Thema beziehen. Wichtig ist, dass es ein Thema ist, was irgendwie aufgeladen ist, was also Gegner und Befürworter hat und ein Thema, bei dem diese Gegner und Befürworter tatsächlich auch sehr stark involviert sind, das heißt interessiert sind und emotional betroffen sind.
Und da ist Corona natürlich ein perfektes Beispiel dafür. Es geht jeder von uns etwas an und wir lesen viele Artikel darüber. Und natürlich hat jeder eine eigene Meinung dazu. Zum Beispiel geht der eine die Öffnung und das Ende des Lockdowns viel zu schnell und der andere wiederum geht es viel zu langsam. Und wenn wir jetzt einen Artikel zum Beispiel über die Öffnung lesen, auch wenn der total objektiv und neutral ist, nehmen wir den trotzdem verzerrt wahr.
Katharina Sommer von der Uni Zürich erforscht den Effekt ja, aber wie untersucht man so etwas überhaupt?
Man macht meist tatsächlich Experimente und das bedeutet einfach in dem Fall aber, dass man Menschen Beiträge vorlegt, Artikel vorlegt oder auch Fernsehbeiträge beispielsweise, die ausgewogen sind. Und wie macht man das, dass sie ausgewogen sind? Was wir machen dann oder was wir schon gemacht haben, ist, dass wir wirklich uns beispielsweise 5 Gegen- und 5 Kontra- und 5 Pro-Argumente herausnehmen, dann erstmal in einem ersten Pre-Test messen, ob diese Argumente auch tatsächlich recht ähnlich stark sind, also ähnlich überzeugend sind. Und die binden wir dann jeweils auch gleichberechtigt, auch in der Position gleichberechtigt in so einen Artikel ein. Und dann legen wir den Gegnern und Befürwortern vor und schauen, ob sich da große Unterschiede zeigen in der Wahrnehmung, was dann auch tatsächlich ja auch so passiert.
Die Forschung ist nicht neu, die hat es schon in den 80er Jahren gegeben, nach einem Ereignis von 1982, das die Welt schockiert hat.
12.30 Uhr, Sie hören Nachrichten von Radio DRS. Trauer und Entsetzen beherrschen die zahlreichen ersten Reaktionen auf die Nachricht, dass vermutlich libanesische Christenmilizen innerhalb der letzten 48 Stunden unter den palästinensischen Kindern, Frauen und Männern in Westbeirut ein Blutbad anrichteten. Gestern Abend verdichteten sich die Meldungen zur Gewissheit, dass in den Beiruter Vierteln Shatila und Sabra Hunderte von Palästinensern jeden Alters und beiden Geschlechts ermordet wurden.
Oh, das macht mich gleich Hühnerhaut, bricht. So viele Tote, die nichts dafür können. Und das alles in einem Gebiet, das sowieso mega religiöse Spannungen hat, oder? Zwischen den Christen, den Juden und den Muslimen. Hey, probier mal als Journalist über das einen objektiven Artikel zu schreiben.
Aber sie haben es probiert, muss man sagen. Sie haben super recherchiert und auch amerikanische Fernsehsender haben möglichst objektive Berichte ausgestrahlt. Und diese Berichte haben die Forscher gebraucht in einem Experiment mit pro-palästinensischen und pro-israelischen Studierenden an der Universität Stanford. Sie haben beiden Gruppen die Filmclips gezeigt und beide Gruppen haben danach gefunden, der Bericht sei einseitig war, aber für die jeweils andere Gruppe. Und seitdem redet man von dem Hostile-Media-Effekt.
Schon Mitte 80, genau, im Grunde zu Kriegsfragen, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, das war so der Ursprung. Es gibt aber ganz viel Forschung auch jetzt aus der, also nach 2000 eigentlich, jetzt auch in den letzten Jahren zu Populismus beispielsweise.
Und da gibt es ja jetzt ganz viele Praxisbeispiele von Emma, wo die ganze Zeit das Gefühl hat, die Medien seien gegen ihn.
You know, it's very sad when people write false stories like, in that case, I guess it was gotten mostly from the New York Times.
Für Donald Trump ist alles Fake News, die nicht so berichtet, wie er es gerne hätte. CNN darf an Medienkonferenzen nicht einmal mehr Fragen stellen.
No, not you, not you. Your organization's terrible. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Und dass ausgerechnet der mächtigste Mann der Welt so mit den Medien umgeht, das löst etwas aus.
Das sieht man übrigens, wenn man die YouTube-Kommentare liest unter dem Video, wo Donald Trump gegen CNN schimpft. Das fängt an mit «CNN ist Fake News». Es geht weiter mit «Donald Trump ist der Einzige, der verhindern kann, dass uns die Linken alle umbringen». Bis hin zu «Die Familie von diesen Journalisten sollte man ins Konzentrationslager stecken».
Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast.
Und für das ist YouTube ja bekannt und auch Social Media allgemein, dass Diskussionen sehr schnell eskalieren können. Habe ich auch selber mehr als einmal gemerkt.
Und da gibt es eine Riesendiskussion in unserem Fach dann auch wieder zu der Bildung von beispielsweise Filterbubbles, kennt ihr sicher auch, so im Begriff der Filterbubbles oder Echo-Chambers, also so Echo-Kammern, dass man sich also nur noch mit den Menschen umgibt, die ungefähr das ja die Einstellung haben, die man selbst hat und sich nicht mehr öffnet anderen Einstellungen gegenüber.
Und da kommt wieder der Wunsch von Bernhard rein, der sich eine Lösung wünscht gegen die Missgunst, die Feindseligkeit und auch das Missvertrauen. Weil er versteht es einfach nicht.
Wie kann jemand so irgendwie die Realität oder so den Glauben an die Medien verlieren, dass man wirklich gezielt gar keine mehr nutzt oder man daran glaubt, dass einfach alles, wirklich, was in den Medien steht, komplett falsch erfunden ist?
Katharina Sommer von der Uni Zürich hat eine Erklärung.
Das passiert einfach, weil man das als Bedrohung wahrnimmt, weil man Gegenargumente tatsächlich als Bedrohung für die eigene Position wahrnimmt, für die eigene Gruppe dann auch wahrnimmt und dementsprechend dann auch für die soziale Identität, die man dort mit dieser Gruppe verbindet und sich dann ja, dagegen wehren möchte eigentlich, indem man den Medien das dann so unterstellt.
Dass man ausgerechnet den grössten US-Medien Fake News unterstellt, also der CNN oder der New York Times, das ist übrigens kein Zufall.
Wenn ein Medium mit großer Reichweite über ein Thema berichtet, dann wird der Hostile-Media-Effekt stärker wahrgenommen. Warum ist das so? Weil die Gegner und Befürworter dann natürlich schon wissen, da ist eine breite Masse, eine große Gruppe an Menschen, die noch keine Einstellung haben. Und denen wird dann unterstellt, dass sie stark beeinflusst werden.
Da gibt es nämlich nochmal einen Effekt, den sogenannten Third-Person-Effekt. Wir alle haben nämlich das Gefühl, ich selber bin doch nicht beeinflussbar, es sind die anderen sind gefährdet.
Die anderen sind beeinflussbarer und hier geht es dann vor allem darum, dass nicht die andere Seite beeinflussbar wäre, sondern die anderen, die noch keine richtige Einstellung dazu haben und die dann auf die falsche Seite quasi wechseln, aus ihrer Sicht auf die falsche Seite gezogen werden. Und das wird eigentlich getrieben durch Angst.
Jetzt habe ich mich gefragt, wieso funktionieren wir so? Warum zeigen wir so ein Verhalten, das unsere Gesellschaft spaltet? Hat das Verhalten uns oder unseren Vorfahren gar nicht irgendwo in der Revolution mal etwas genützt gehabt? Ich meine, sonst wären doch unsere Hirne jetzt nicht so verdrahtet, oder?
Also du meinst schon bei den Steinzeitmenschen?
Ja, zum Beispiel.
Die Katharina Sommer sagt, ja klar hat uns das etwas genützt.
Im Grunde ist es ja der Schutz der eigenen Gruppe. Also da sind wir bei, man kann ja trennen zwischen ganz persönlicher, individueller Identität. Das sind wir als eigene Person und dann gibt es die soziale Identität. Und diese Gruppenidentifikation, die ist natürlich schon sehr wichtig für das Überleben der Gruppe und für den Erfolg dieser Gruppe.
Wenn eine Bedrohung kommt, die unserer Gruppe gefährlich werden kann, dann ist es ja klar, dass wir die abwehren wollen.
Ich glaube, dass diese Sensoren für Bedrohungen, für potenzielle Bedrohungen und dann dementsprechend sich auch schon früh Gedanken zu machen, wie können wir darauf reagieren, wie können wir auf diesen Angriff reagieren. Das ist für Gruppen natürlich schon überlebenswichtig.
Der Effekt hat uns also schon in der Vergangenheit geholfen und jetzt müssen wir halt schauen, dass er uns nicht allzu fest schaden tut.
Und wie machen wir das? Weil das ist ja der Wunsch von Bernhard. Können wir den Hostile-Media-Effekt irgendwie überwinden?
Ja, das ist relativ schwierig, weil es langt eben nicht nur, dass wir wissen, dass es den Effekt überhaupt gibt. Wir sind wegen dem nicht immun gegen den Effekt und unsere Wahrnehmung von der Welt, die ist halt immer verzerrt.
Man ist ausgestattet mit den Gedanken, mit dem Vorwissen, mit den Einstellungen, die man eben hat und so nimmt man die Welt auch wahr. Also das beeinflusst unsere Wahrnehmung, das ist generell so. Und wenn wir das immer wüssten und uns immer klar machen, dann wären wir ja unfähig zu handeln und zu denken.
Man kann also sagen, es ist schon fast das Glück, dass wir uns dieser Verzerrung nicht ständig bewusst sind, weil das macht das Leben deutlich einfacher.
Manchmal machen wir es uns bewusst und dann können wir auch korrigieren teilweise. Also dann können wir uns wie zur Ordnung rufen innerlich und sagen, ja, jetzt gucken wir aber mal genauer hin, wie ist das denn, wo sind denn die Gegenargumente? Das geht schon, aber das bedeutet natürlich, das ist ein höherer kognitiver Aufwand, also ein höherer, das ist anstrengender, schlicht und einfach.
Ich mache das ja manchmal, gerade vor einer Abstimmung oder so, dann will ich mir wirklich gute Meinung bilden. Und dann lese ich manchmal eine Zeitung, die gar nicht will, neutral berichten, wo ich weiss, dass die Zeitung selber eine Meinung hat. Zum Beispiel eine linke Zeitung wie die WOTZ oder eine rechte wie die Weltwoche. Einfach zum sehen, was da noch für Argumente rum sind. Aber ja, das stimmt eben schon. Das ist wirklich ziemlich anstrengend.
Ja, das ist es. Und diese Arbeit sollte uns auch eigentlich von den Zeitungen abgenommen werden. Ein Blickjournalist sollte doch für mich das Argument zusammensuchen, damit ich das nicht mehr machen muss und dann auch einen neutralen Artikel dazu schreiben.
Und das machen die Journalisten ja. Das machen sie jeden Tag. Das kommt nur manchmal nicht so über.
Aber was man natürlich machen könnte, wäre, dass man im Text wirklich darauf hinweist oder in einem Beitrag darauf hinweist, dass man jetzt versucht, Pro- und Kontraargumente ausgewogen zu berichten.
Für uns Journalisten ist das wie logisch. Klar probiere ich, ausgewogen zu berichten. Aber wir vergessen, glaube ich, manchmal einfach, das unserem Publikum auch so zu sagen.
Aber möglicherweise kann man durch so Hinweise und durch Offenlegung, wie man arbeitet, wie man argumentiert, also ein bisschen transparenter das Ganze macht, wie man einen Text beispielsweise aufbaut oder wie man eine Argumentation aufbaut. Da könnte ich mir, das ist so das Einzige, was mir einfiele, wie man das so ein bisschen bewusst machen kann und dementsprechend dann auch diese Herangehensweise dazu führen kann, dass man das so ein bisschen ja, korrigieren kann.
Sich besser erklären oder sauberer argumentieren heisst aber natürlich auch einen Zusatzaufwand für die Journalisten. Und die stehen ja heute schon unter Stress. Und dann kommt noch dazu, dass nicht mal die besten Journalisten, die sich alle Mühe von Welt geben, 100% objektiv schreiben können. Der Bernhard, unser Hörer, der kennt das ja aus eigener Erfahrung. Er ist ja selber Journalist.
Das ist natürlich das Dilemma, wo jeder Journalist drinsteckt. Also, man muss ehrlich zu sich selber sein und man kann nicht super objektiv sein, das geht nicht. Und jeder Mensch hat seinen Background, jeder Mensch hat seine soziale Herkunft und all die Erfahrungen und Werte, die er mit sich bringt. Und die kann er nicht einfach, wenn er plötzlich im Büro vor dem Computer hockt, einfach ablegen. Von dem her muss man sich immer bewusst sein, jeder Mensch, der irgendeinen Text schreibt, auch wenn er ihn noch so objektiv schreiben will, kann er nicht objektiv schreiben. Absolute Objektivität gibt es einfach nicht.
Das ist also ein bisschen ein Knacknuss, der Hostile-Media-Effekt. Und ich glaube, wir finden keine einfache Lösung.
Aber immerhin, man muss sagen, der Effekt hat auch durchaus sein Gutes.
Dass Menschen aktiver werden, also dass sie sehen, oh, das könnte in die falsche Richtung gehen und dadurch dann beispielsweise politisch aktiver werden, so ein bisschen korrektiv, also ja, berichtigend handeln, indem sie versuchen, Menschen von der eigenen Position zu überzeugen. Und das kann ja, muss nicht, aber das kann ja durchaus auch fruchtbar sein und positiv sein.
Wenn wir langsam aus unseren Höhlen rauskriechen und mehr miteinander argumentieren und diskutieren, ist das ja gut. Und nur weil jemand unter einem Hostile-Media-Effekt leidet, heisst das ja also noch lange nicht, dass er ein total hoffnungsloser Verschwörungsfanatiker ist.
Das bedeutet einfach nur, dass man feindliche, also der eigenen Position feindlich entsprechende Argumente etwas stärker wahrnimmt, weil sie potenziell eine Bedrohung bedeuten. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen, die diesen Hostile-Media-Effekt zeigen, schon völlig abgedriftet sind in eine Extremposition. Das muss man auch sehen. Das ist ein sehr menschlicher, sehr verbreiteter Effekt, den auch wir zeigen ständig.
Es wird ihn immer geben, der Effekt. In dem Sinn können wir Bernhard keine fix fertige Lösung bieten. Aber das ist, glaube ich, nicht so tragisch, weil wenn man das Misstrauen abstellen könnte, stell dir vor, das wäre ja mega gefährlich. Und das weiss er natürlich auch.
Das soll aber nicht heissen, man soll nicht kritisch sein und alles glauben, was in den Medien steht. Das überhaupt nicht.
Einfach vielleicht ein bisschen weniger schnell sein mit dem Urteil fällen.
Ich glaube, das ist was jeder machen kann. Wenn man etwas als Angriff wahrnimmt, dass man sich nochmal hinsetzt und sich das genau anschaut, was einen da angegriffen hat und nochmal überlegt, ob das wirklich ein Angriff war oder nicht.
Bevor man mich irgendwo einen Kommentar schreiben auf 20 Minuten Blick oder irgendwo, dass wir uns auch schnell in uns gehen und schnell fragen, hey, sehe das alle so oder sehe das nur ich so, wie ich jetzt den Text hier wahrnehme und muss jetzt beleidigend werden im Kommentar? Oder ist es einfach eine persönliche Wahrnehmung, die da ein bisschen verschoben ist allenfalls? Ich glaube, das könnte wirklich allen Leuten etwas bringen.
Jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 0977.
Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Amila Recic und mir, Nico Leuenberger. Initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung.
Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko.